Judith, welcher Aspekt deines Lebens sollte von übermäßig dramatischer Musik begleitet werden?
Also, mein Leben ist relativ undramatisch und das kann eigentlich immer natürlich nur an Dramatik gewinnen. Ich würde denken, ich kann sehr schlecht die Stille aushalten und wenn ich so im Seminar sitze und eine Frage gestellt habe und dann so die 60 Sekunden warten muss, bis von den Studierenden irgendwas zurückkommt, wenn da dann jetzt auch noch dramatische Musik spielen würde, das würde mir auf jeden Fall völlig den Garaus machen und ich würde in Schweiß ausbrechen oder zu heulen anfangen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall, wenn ich die dann hören würde, die Musik, ziemlich schlimm.
Ich dachte für das Szenario vielleicht an die Jeopardy-Melodie oder sowas.
Ach so. Ja, das ist in dem Szenario so ein bisschen besser auszuhalten, vielleicht, aber auch fies.
Michaela, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du gern mit dramatischer Musik ein bisschen aufregender gestalten in deinem Leben?
Jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt muss, um einen Einkauf zu tätigen, das ist sensorisch auf jeden Fall immer so dramatisch, wie diese Musik klang. Natürlich aber in der Quintessenz relativ undramatisch, was das Leben angeht. Aber ich stelle mir das sehr witzig vor, wie ich am Chipsregal stehe und meine Lieblingschipsorte nicht mehr da ist oder so. Und dann kommt halt diese ganz dramatische Klaviermusik oder so und ich schaue einfach entgeistert in das leere Regal.
Ja. Ja, ich dachte mir persönlich bei mir, das Kochen könnte ein bisschen aufregender gestaltet werden. Man schneidet irgendwas und dazu sägen dann auch die Geigen irgendwas vor sich hin. Und was ich fabriziere, ist in der Regel auch durchaus dramatisch. Ich glaube, wir haben heute definitiv zu wenig Hotdogs. Dum, dum, dum. Aber immerhin gibt's eine neue Episode. Denn ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Judith Niehaus.
Hallo.
Und Michaela Sartori.
Hallo.
Wir sprechen über May December von Todd Haynes und ich bin Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Gut, ich denke, ich stelle euch beide nochmal vor. Judith, du hast Literaturwissenschaften studiert. Du bewegst dich irgendwo zwischen Hamburg und Bonn, wo mittlerweile deine Hauptanlaufstelle ist. Und du warst auch hier im Katz-Podcast schon hier und da mal zu Gast, zum Beispiel als Teil von unserer Twin Peaks-Reihe. Wie geht's dir so?
Mir geht's gut und ich freue mich, mit euch über diesen Film zu reden, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Hier war jetzt noch kein Adjektiv, über den guten, über den interessanten Film zu reden. Das sehen wir dann im Laufe. Ja. Michaela, du hast zuletzt am Drehbuch des Animationsfilms Das Grundgesetz der Tiere mitgewirkt. Und wir waren bis vor relativ kurzer Zeit, ein halbes Jahr ist vergangen, Teil des Podcasts Kulturindustrie. Du warst zuletzt hier im Katz-Podcast in Folge 97. Da haben wir über die Kanye West-Dokumentation gesprochen. Wie geht's dir? Ich hoffe, besser als Kanye West.
Ich denke schon. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Kanye West einschätzen würde, wie es ihm persönlich geht. Er würde wahrscheinlich sagen, ihm geht's fantastisch. Deswegen sage ich jetzt auch einfach, mir geht's fantastisch.
Bist du auch ein Genius oder wo würdest du dich da einordnen?
Nichts Geringeres als das. I am a God, um es mit seinen Worten zu sagen.
Auf jeden Fall, ein Mangel an Bescheidenheit soll es heute nicht mangeln. Das ist auch ein toller Satz. Denn wir sprechen heute über May December von Todd Haynes. In den USA ist der Film seit dem 1. Dezember auf Netflix. Bei uns ist er erst jetzt ein halbes Jahr später erschienen. Und eine Einstellung, die immer wieder kommt im Film, schien mir besonders einprägsam. Nämlich die, in der die Kamera zum Spiegel wird. Direkt davor stehen die bekannte Schauspielerin Elizabeth Barry, gespielt von Natalie Portman, und die Frau, die sie in einer Indie-Produktion verkörpern soll, Gracie Atherton Yu, gespielt von Julianne Moore. Sie hatte vor 23 Jahren eine pädophile Beziehung zu Joe, gespielt von Charles Melton, der damals 13 Jahre alt war. Und für das Urteil Statutory Rape gibt es im Deutschen keine wahnsinnig gute Übersetzung. Auf jeden Fall ist es so, Jahre nach dem Skandal und nach Gracies Gefängnisaufenthalt leben die beiden mit ihren Kindern in der Stadt Savannah in Georgia. Und später werden sie vor diesem Kameraspiegel die Positionen getauscht haben. Im Rahmen der Recherche gleichen sie sich einander an oder aber die Ähnlichkeit zwischen den beiden wird deutlicher. Gleichzeitig spiegeln sie natürlich auch ein tatsächliches Ereignis mit diesem Film wider, denn der basiert lose auf dem Fall der Lehrerin Mary Kay Letourneau, die 1996 mit einem Sechsklässler schlief. Eine Art True-Crime-Geschichte also, nur dass nicht ein Journalist oder Detektiv zur Recherche geschickt wird, sondern Hollywood mit seinen Oberflächlichkeiten und Eitelkeiten sich dem Ganzen annimmt. Wer manipuliert wen, ist eine wichtige Frage. Alle Figuren scheinen Teil von so einer universellen Performance zu sein. Wie schon in Filmen wie I'm Not There oder Velvet Goldmine gehen Wirklichkeit und Fiktion ineinander auf. Natürlich ist auch Todd Haynes Adaption ein Teil dieser großen True-Crime-Maschinerie, will ich es jetzt mal nennen, die sich hier dann aber dann wenigstens selbst reflektiert. Jede Ebene der Erzählung vervielfältigt und verzerrt sich. Der Film ist so eine Art Spiegelkabinett, aber vielleicht auch ein Glaslabyrinth. Da ist alles irgendwie durchschaubar, das mindert aber unsere Irrgänge nicht im geringsten. In Kritiken wurde der Film oft einer gewissen Hybridität bezichtigt oder gelobt dafür. Er läge zwischen Pastiche und Exploitation, heißt es auf critic.de, er fabriziere einen Balanceakt zwischen tiefen psychologischem Thriller und Kitsch, hieß es in der NZZ. Molly Haskell verglich im Filmcomment May December mit hybriden Spezies wie Doku, Drama und Autofiktion, weil dort auf ähnliche Weise Fakt und Fiktion verlaufen. Ein Thriller, ein Melodram, ein Fernsehfilm, eine Soap, eine Metareflexion. Vielleicht fangen wir mit dieser Frage hier an. Gab es für euch so einen Kern des Films, ein Zentrum, an dem ihr euch besonders orientiert habt? Und vielleicht noch grundlegender als Frage danach, wie interessant waren all diese Grenzgänge, Hybridisierung, Vermengung für euch? Denn ist der Film tatsächlich so komplex, wie überall geschrieben wurde? Michaela, was meinst du?
Komplex würde ich den Film jetzt nicht nennen, da er versucht hat, alle Erklärungen zu liefern bei Fragen, die eventuell aufgekommen sein könnten. Ich fand trotzdem, was er gut gemacht hat, war, dass er sich bemüht hat, so eine Art realistische Charakterstudie zu sein. Also wie könnten diese Menschen handeln, denken mit dem, was sie getan haben oder das, was ihnen widerfahren ist. Also wie verhält sich jetzt Julie Moores Charakter? Das ist so dieses typische Abuser-Mindset quasi. Und wie verhält sich ihr Opfer quasi, also ihr Mann, Joe? Also da war nicht sonderlich viel, fand ich jetzt, Komplexität drin. Also wenn Leute das komplex fanden und es war ein super tiefgängiger Film für die, dann ist es in Ordnung. Ich fand aber irgendwie nicht, dass er sich komplexen Stilmitteln oder Darstellungen bedient hat. So.
Also ich würde mich diesem Melodram-These auf jeden Fall irgendwie anschließen. Das war für mich so das Dominierendste, einfach schon wegen der dramatischen Musik, die ja so fürs Melodrama steht. Die hast du ja schon eingangs mit deiner Frage angeteasert. Ich weiß auch nicht, wie komplex ich den Film am Ende finde. Ich glaube, er will sich komplex finden, weil er ja schon was versucht, nämlich irgendwie diese Frage aufzuwerfen, wie man überhaupt über so einen True Crime, über einen echten Skandal irgendwie einen Film machen kann. Und er findet dann da die, finde ich jetzt schon auch erstmal gute Idee, einfach so eine Zwischenebene einzuziehen und das Ganze zu so einem Meta-Ding zu machen. Und das ist alles nicht besonders komplex, aber es ist angemessen viel komplizierter als andere Filme, die auf irgendwelchen echten Verbrechen beruhen, finde ich. Und das ist deswegen schon mal ein ganz guter erster Schritt. Und wir sehen ja auch tatsächlich dann so zwei Binnenfilme. Ein älteres TV-Drama, glaube ich, das sich die Schauspielerin Elizabeth Barry, gespielt von Natalie Portman, einmal anguckt und dann den Film, der am Ende gedreht wird. Und man muss sagen, also May December sieht schon wieder sehr viel bessere Filme im Vergleich zu diesen beiden Filmen aus.
Das auf jeden Fall. Also das wäre für mich auch so ein Ausgangspunkt, um hier erstmal vielleicht zu loben, um das erstmal irgendwie interessant zu nennen. Denn es gibt tatsächlich schon mehrere Verfilmungen desselben Stoffs. All American Girl, The Mary Kay Letourneur Story von 2000 und dann auch von 2006 Tagebuch eines Skandals. Und ich habe da jetzt beide nicht vollständig geschaut, aber man merkt auf jeden Fall, auf was sich Todd Haynes hier bezieht. Und ich habe auch immer das Gefühl, er ist ja sehr daran interessiert, reißerische Stoffe irgendwie ein bisschen intelligenter anzugehen oder zumindest irgendwie so eine Metaebene da einzufügen, so eine gewisse Distanz. Also er hat ja zum Beispiel auch schon über Karen Carpenter und ihre Probleme mit Anorexie einen Film gedreht, in dem er sie dann halt von Barbie-Puppen verkörpern lassen. Und wir haben natürlich sofort irgendwie verschiedene Vorstellungen wie Körperbilder und irgendwie Puppen da mit drin und merken, okay, da ist so eine Art Distanz zu dem Ganzen. Aber ich habe mich auch bei diesem Film so ganz stark gefragt, irgendwie, wenn man so viele Ebenen und Blickwinkel und Perspektiven einbaut, die irgendwie hier die Kritiker und irgendwie das Publikum beschäftigen, immunisiert man sich nicht auch auf ganz komische Weise gegen jede Form von Kritik? Also kann man denn überhaupt noch so richtig scheitern? Das war irgendwie eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich musste an einen anderen True-Crime-Film denken, an eine Dokumentation, die Anmaßung hieß, die schon im Titel, also eine deutsche Dokumentation, irgendwie ihre Auseinandersetzung mit irgendwie großen, schwerwiegenden Verbrechen so als die Anmaßung, die es eben ist, dann gebrandmarkt haben und dadurch sich aber dann irgendwie auch zu sicher fühlten. Und ich hatte das Gefühl, das ändert ja eigentlich nichts furchtbar stark daran. Wie ging es denn euch damit? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke mir die ganzen Kritiken an und habe irgendwie das Gefühl, vieles davon stimmt. Ich finde viele Szenen, viele Momente, viele Ideen ganz spannend. Aber irgendwie geht dieser nagende Zweifel nicht weg, dass diese Wolte, dieses große Manöver auch irgendwie selber so eine Nebelkerze ist, die hier bei diesem Film gezündet wird. Versteht ihr dieses Unbehagen und wie ging es euch da?
Also der Film macht sich ja auf zwei Ebenen eigentlich wenig angreifbar. Und das eine ist, dass es irgendwie so eine Metaebene, wie verhandelt man eigentlich reale Skandale, Verbrechen, Schicksale, welche ästhetischen Verfahren sind dafür angemessen? Und das ist das eine. Und das andere ist, welche Position nimmt der Film denn eigentlich ein für diese, also für diese moralische Frage, was eigentlich Gracie getan hat und wie man jetzt diese Beziehung beurteilt? Weil das ist ja schon was, was so den Hauptteil des Films prägt. Also wir verbringen ja ganz viel Zeit irgendwie mit diesem Paar und müssen irgendwie uns dazu verhalten, wie wir die beiden zusammen eigentlich so finden und wie wir beurteilen, was da passiert ist und was da auch jetzt noch passiert. Und ich finde, dass der Film sich da teilweise unangreifbar macht, aber teilweise ja schon auch recht klare Positionen einnimmt. Aber genau, er hat schon diese Immunisierungsstrategien, würde ich auf jeden Fall auch sagen.
Er versucht halt irgendwie nicht so richtig ganz, ganz doll klar Stellung zu beziehen, sondern versucht ja eher Show, Don't Tell zu machen und macht dann aber dramatische Musik drunter in Momenten, die mal mehr, mal weniger gut passen. Und ich glaube, ich kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, Lukas, weil der Film macht ja mehrere Themen gleichzeitig auf. Also zum einen diesen Umgang mit diesem Missbrauch, dieser Beziehung, die daraus entstanden ist, dieser Familie, die daraus entstanden ist, dem Leben, was daraus entstanden ist und wie sie in diesem Dorf leben, was, wie die Personen um sie herum damit umgehen. Also das versucht das alles einzuordnen. Und dann gibt's irgendwie noch diese Metaebene von der Hollywood-Schauspielerin, also gespielt von Natalie Portman, die da auch noch irgendwie mit rummischt, also dieses Voyeuristische mit reinbringt, dann auch das Thema mit Method Acting, also so dieses, was ja immer mal wieder jetzt zum Glück wieder in die Kritik gerät, wo auch einige SchauspielerInnen sagen, Leute, wir müssen ja nicht Method Acten, also das kriegen wir schon alle hin. Und andere wiederum ja nur dafür bekannt sind, dass sie irgendwie Leuten benutzte Kondome schicken oder sonst irgendwas, weil das ihr Charakter machen würde angeblich. Also diese Schere also, so dazwischen.
Ein elaborierter Diss-Track an ja, Jared genau. Leto auf jeden Fall.
Dass sie so das Thema aufmachen und ja, plus zusätzlich noch der Umgang mit True Crime oder der Bearbeitung dessen. Und das sind so viele Dinge, die da in diese 2-Stunden-Film reingepackt wurden, wo ich manchmal das Gefühl hatte, um all diese Themen aufzunehmen, die da verpackt wurden, fand ich es sportlich, dass das in 2 Stunden zum Glück nur gemacht wurde. Nur ich verstehe dann halt dieses, dass man so zurückbleibt und sich denkt, okay, worüber soll ich jetzt zuerst nachdenken? Was fand ich jetzt am schlimmsten? Und welche Einordnung treffe ich denn eigentlich für all diese Fässer, die aufgemacht wurden?
Ja, deshalb habe ich, glaube ich, auch meine Frage am Anfang so gestellt, wie ich sie gestellt habe, weil ich mich wirklich für die Frage interessiert habe, so, welchen Pfad, welchen roten Faden von den vielen, die von diesem gordischen Knoten da ausgehen, an welchem hangelt man sich entlang? Vielleicht gehen wir auch mal so Schritt für Schritt durch die Einzelelemente und fangen wir vielleicht mal mit einem Element an, das wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, auf die eine oder andere Weise, zum Beispiel mit dem Intro vorhin. Lass uns doch kurz über die übermäßig dramatische Musik, die ja nun nicht originär aus diesem Film stammt, sondern von anderswo übernommen worden ist. Nämlich, das ist aus Joseph Losey's Historiendrama The Go-Between übernommen und schafft hier immer wieder in Momenten, die eigentlich nichts inhärent Dramatisches haben, wie vielleicht vorhin angedeutet wurde, eine große Dramatik, die irgendwie so alles ein bisschen überspielt, bis hin zu einem Moment, wie als ein Kühlschrank geöffnet wird, der Satz fällt, ich glaube, wir haben keine Hotdogs oder wir haben nicht genug Hotdogs, und dann wird es eben eingespielt. Und das ist natürlich dann auch irgendwie ein Kontrapunkt, das ist auch eine humoristische Dimension. Wie seid ihr mit dieser Musik umgegangen? Weil mein Eindruck war, das nehme ich gern vorweg, ich habe sie irgendwann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Irgendwann ist sie so sehr zum Teppich, zur Textur geworden, dass ich sie so ein bisschen ausgeblendet habe. Wie ging es euch denn da?
Also mich hat die so ein bisschen an 90er-Jahre-Filme, amerikanische 90er-Jahre-Filme erinnert, die so jedes Jahr zu Ostern um 22.15 Uhr auf einem Privatsender ausgestrahlt werden oder so, die irgendwie für sich einen Kultstatus erreicht haben, aber die halt für, also jetzt nicht für das stärkste Drehbuch bekannt sind, sage ich jetzt mal. Und natürlich dachte ich mir, okay, das war jetzt offensichtlich funny, jetzt hier mit den Hotdogs und so. Aber später war das gar nicht mehr so gezielt überspitzt eingesetzt für offensichtlich funny oder satirische Momente, um es zu überspitzen. Und ich habe das so im Nachhinein für mich ein bisschen eingeordnet, dass wenn, es gibt ja zahlreiche True Crime Darstellungsmedien, Formen und sowas. Und die sind auch alle natürlich auf übelst dramatisches Storytelling ausgelegt. Und so habe ich das jetzt für mich interpretiert, dass genau das halt persifliert wird vielleicht. Also, dass True Crime ja an sich ja schon dramatisch ist. Das sind ja wahre Verbrechen, die Menschen einander angetan haben. So, das muss dann aber in sich noch mal überdramatisiert werden in den Medien, die das verarbeiten, sei es in Podcasts oder es gibt ja auch zigtausend Dokumentationen darüber und wie sie dann versuchen, das so ein bisschen zu verarschen, sage ich jetzt mal, also ein eh schon dramatisches Stück Geschichte nochmal neu einzuordnen und vielleicht sogar in die Länge zu ziehen und über 7 Folgen Doku zu ziehen und versuchen, aus jeder Kleinigkeit nochmal Dramatik rauszuholen. Mhm. Und ich kann mir das auch genau vorstellen, wie dann in einem Podcast erzählt wird, ja, und als sie das wunderschöne Barbecue ausrichten wollten, fiel ihnen auf, sie hatten nicht genügend Hotdogs. So, also so habe ich das im Nachhinein so ein bisschen für mich interpretiert. Natürlich habe ich mich ein bisschen auch geärgert.
Also ist eine Art Parodie, ja, in dem Moment dann?
Ja, so habe ich es gelesen, obwohl ich natürlich dann wiederum mich gefragt habe, ist das angebracht bei der Thematik? Aber dann kann man natürlich auch wieder die Diskussion aufmachen, ist True Crime, sind True Crime-Medien angebracht und stehen ja auch extrem in der Kritik von Angehörigen zum Teil.
Judith, wie ging es dir mit dieser parodistischen Dimension, die das Ganze sicher auch hat? Also ich glaube, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.
Nee, ich würde da auch total zustimmen. Also ich fand das schon sehr richtig beschrieben, dass da quasi das Dramatisieren selbst, und natürlich ist jede filmische Adaption von realen Verbrechen irgendwie ein Dramatisieren, dass das Dramatisieren selbst ausgestellt und irgendwie persifliert wird und dass das Dramatisieren selbst so krass in den Vordergrund geht. Das ist ja auch irgendwie sowas typisch Melodramatisches. Das ist ja auch immer alles so richtig krass übertrieben. Und ich finde diese Musik, die ja auch dann oft sowas, so einen ganz eigenen, also so eine eigene, einen Status hat. Also die wird ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so häufig als Untermalung eingesetzt, sondern sie setzt dann schon ein, und dann hört man diese Musik auch sehr laut. Also sie wird nicht irgendwie unter einen Dialog gelegt normalerweise, sondern man hat dann halt die Musik. Und diese Musik deutet irgendwie immer so was Unterschwelliges an, hat man das Gefühl. Also ganz zum Schluss gibt es so eine Szene, wo Gracie mit dem Gewehr in die Landschaft geht und irgendwie ein bisschen jagen möchte, weil das ja anscheinend ist, was ist, was sie macht. Highly symbolic. Ja. Und da denkt man natürlich, jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes noch, weil diese Musik mal wieder auftaucht. Wobei vielleicht ist man dann auch schon abgebrüht, so wie du, Lukas, dass man sie irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt. Aber das finde ich interessant, weil es ist ja eigentlich gar nichts unterschwellig in diesem Film. Es ist ja irgendwie alles an der Oberfläche. Es wird alles gesagt. Man muss nicht viel nachdenken. Also man hat irgendwie auch, also die großen emotionalen Krisen, die werden ja alle, sei es in irgendwelchen symbolischen Bildern, also neben der jagenden Gracie haben wir auch noch einen falterzüchtenden Joe, der irgendwie natürlich genau dann aus sich herausbricht, als die ersten Falter schlüpfen. Wir müssen da nicht viel. Wir müssen nicht viel, wir brauchen die Musik nicht eigentlich, weil alles gesagt wird und trotzdem macht sie halt das. Und genau das würde ich auch auf jeden Fall zu diesem Demonstrativen vielleicht. Ich weiß mal nicht, wie ironisch man das gleich finden muss. Es ist halt sehr demonstrativ.
Ich hatte schon das Gefühl, dass es auch so eine satirische Intention hat. Dieses Gefühl, diese Symbole, all das, was ihr, was wir im Vorfeld zum Beispiel tiefenpsychologisch genannt haben, so dieses Freudianische, dieses Gefühl, alles ist Oberfläche, das entblättert werden muss, das wird ja fast so ein bisschen verspottet, oder? Also ich musste auch irgendwie an Susan Sontag und irgendwie an Text Against Interpretation denken, weil hier sind ja wirklich Sachen platziert, die, wie schon bei euch angesprochen, so offenkundig eine symbolische Qualität haben. Ich glaube gerade so, der Jäger als Jäger, der Predator als Jäger, das ist ja auch so ein Film- oder Horrormotiv, das in den letzten Jahrzehnten, ehrlich gesagt, über die ganze Kinogeschichte hinweg immer auch so ein bisschen überstrapaziert worden ist. Also wir kennen ja zum Beispiel dieses klassische Motiv, am Anfang eines Horrorfilms stirbt ein Tier und wir merken, okay, in dieser Welt ist so ein Grundlevel von Gewalt, ein Grundlevel von Gefahr. Aber klar, auch die sich, die schlüpfenden und von der Puppe, von der Jugend bis ins Alter geführten Monarch Butterflies sind ja irgendwie sehr aggressiv halt irgendwie. Mich erinnert es auch so ein bisschen vielleicht an Blue Velvet, an diese Käfer unter der Amerikaner-Oberfläche, denn eine der Sachen, die hier auch, sagen wir, entzaubert wird, obwohl es eigentlich kaum noch einer Entzauberung bedarf, ist ja so die amerikanische Kleinstadt, die amerikanische Vorstadt, die vermeintliche Idylle, die hier schon so a priori eigentlich mit Schrecken aufgeladen ist, oder? Also, ist in dieser Dimension überhaupt noch irgendwas zu holen, so dieses verschlafene Kleinstadtleben zu kritisieren? Oder begreift der Film hier auch schon ganz richtig, dass man da eigentlich nur noch sagen muss, ja, das spielt hier und dieser inhärente Schrecken ist irgendwie implizit? Wie habt ihr das erlebt, so dieses Gefühl von, wir sehen hier auch eine Dorfgemeinde, aber wir wissen, es ist auch alles brüchig und die Beziehungen sind alle schwierig, also zum Beispiel zu Gracies Ex-Mann oder seinem Sohn oder all diesen anderen Familien. Eine Metapher, die ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, die Teil von diesem Spiel von einem perfekten, einem glatten, einem schönen Leben ist, sind diese Kuchen, die Gracie immer zu backt, beruflich, die ja auch so mit Fondant oder was es ist, so außen glatt gestrichen werden und die halt irgendwie etwas Inneres, Verborgenes dann verbergen. Also das scheint sowieso den ganzen Film zu definieren, diese großen Bilder. Michaela, wie hast du das erlebt? War das alles irgendwie spaßig in seiner Offenkundigkeit oder hat es dich genervt, die ganze Zeit mit so Symbolen zugeballert zu werden? Wie ging es dir da?
Naja, ich habe es einfach unter das Konto Melodramatik verbucht. Also, dass da irgendwie es gab nicht so viel Interpretationsspielraum oder sogar Bedarf. Wie gesagt, wenn ich den Film einfach als melodramatisch lese, also oder der ja auch offenkundig melodramatisch ist, allein als dann Gracie komplett aufgelöst im Bett liegt und weint, weil eine Frau ihren Kuchen doch nicht mehr braucht, den sie in mühevoller Arbeit gebacken hat. Also das zeigt natürlich zum einen, wie manipulativ sie ist, dass sie auch so ein bisschen emotional unreif ist oder vielleicht sogar so Arrested Development hat und irgendwo stecken geblieben ist, um sich dann von ihrem Mann trösten zu lassen. Oh mein Gott, was für ein Drama. Aber als mehr habe ich es am Ende nicht gesehen. So.
Hat denn diese psychologische Dimension für euch funktioniert? Wir bekommen ja hier zum Beispiel so Erkenntnisse erzählt, will ich es jetzt mal nennen, wie Joe, wurde irgendwie immer von ihr gesagt, er wäre schon besonders reif. Es bildet irgendwie auch so ein bisschen das ab, was er in seinem persönlichen Umfeld erlebt hat. Er ist mit diesem sehr stillen Vater groß geworden. Er musste sich um seine Geschwister kümmern. Gleichzeitig wird sie irgendwie als sehr unreif erzählt. Wie ernst habt ihr das genommen? Ist das die Erzählung des Films? Ist da eine Erkenntnis drin? Oder ist das die Erzählung von Gracie, die damit ihre eigenen Taten rechtfertigt? Wie habt ihr die Schilderung dieses Innenlebens hier gesehen? Ist das auch eine Finte oder konntet ihr davon etwas ernst nehmen? Also selbst im Film wird ja mehrfach irgendwie etwas zur Disposition gestellt, zum Beispiel auch in Bezug auf Gracie, wenn ihr euch bei Georgiana Missbrauch und dann wieder relativiert. Also wie seid ihr mit diesen Erkenntnissen über die Innenleben und Emotionen der Figuren umgegangen?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau daran anschließt, was du gefragt hast. Also einerseits fand ich den Punkt ganz interessant mit dem Alter und der Reife von Joe zum Beispiel und dann aber auch Georgie, der natürlich als irgendwie sehr sensibel beurteilt wird. Und in diesem ganzen Film gibt es irgendwie Leute, die sich irgendwie nicht altersgerecht verhalten. Also Joe wird gesagt, er war schon immer sehr reif. Er musste sich auch mal um seine kleine Schwester kümmern, die Asthma hatte. Und dann konnte er aber nicht richtig erwachsen werden und zieht dann zum ersten Mal an einem Joint mit seinem Sohn und hat da nochmal so einen Adoleszenzprozess. Also wird da irgendwie zurückversetzt. Gracie hat diese Szene, die du vorher schon beschrieben hast, Miha mit dem mit dem Zusammenbruch, als der Kuchen abbestellt wird, was ja eigentlich ein total kindisches Verhalten ist. Und ich finde aber ganz interessant, dass das auch noch so gespickt ist, denn zum Beispiel, dass die alle immer Milch trinken, wie so Kinder. Und dann die Schauspielerin, also Elizabeth, selber auch so ganz altersunangemessen sich verhält. Also sie hat zum Beispiel, kommt mal in die Highschool und wird dann so komisch von so Jungs angeguckt, die ungefähr so alt sind, wie damals Joe war, als er was mit Gracie angefangen hat, die damals so alt war, wie Elizabeth jetzt ist. Also wir haben da ja diese Verdopplungsgeschichten. Und dann erzählt sie so eine Geschichte über Sexszenen vor den Schülern, die halt auch wirklich total altersunangemessen sind. Und kontrastiert das dann aber damit, dass sie später sagt, that's just what grown-ups do. Und ich habe gestern gedacht, nee, niemand in diesem Film verhält sich halt annähernd wie eine erwachsene Person. Also überhaupt nicht verantwortungsbewusst und so. Und irgendwie, das fand ich vielleicht so ein bisschen das, was was natürlich nicht behauptet, dass der Film das alles auf eine Ebene setzt, aber dieses Problem, dass eigentlich die Leute nicht erwachsen sind oder nicht erwachsen werden konnten, finde ich, findet er auf jeden Fall viele Bilder und Szenen für.
Das auf jeden Fall. Das wird ja sogar explizit angesprochen von Elizabeth gegenüber Joe, glaube ich, dass er jetzt so alt ist, wie damals eben Gracie war und dass sie irgendwie auch auf ihn irgendwie halt etwas projiziert, ihn als Objekt der Begierde sieht und wir nicht wissen, ob das Teil des Method Actings, des Erlernens, der Performance ist oder etwas tatsächlich Empfundenes. Das ist ja hier schon relativ prägend, Michaela.
Ja, sie ist ja ganz klar opportunistisch und manipulativ. Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, war sie ja einfach eine sehr populäre Schauspielerin, also Hollywood-Schauspielerin, und hat dann irgendwie ihrer Meinung nach so ein bisschen Trash gemacht oder so etwas, was sehr beliebt war, was viele halt im Fernsehen gesehen haben oder so. Und jetzt versucht sie sich ja in den klassischen Move, nämlich den Indie-Movie und ganz komplexe Charakterstudie und die Hauptrolle, die sie spielt, ist ja eigentlich auch böse, aber wie kann sie das denn porträtieren, bla. Und versucht dann alles daran zu legen, genau das zu bekommen, was sie will. Also sie habe ich auch als extrem manipulativ wahrgenommen und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und deswegen fand ich sie fast noch mit den schlimmsten Charakter in all diesen schlimmen Menschen, die da gezeigt wurden. Und an sich tat mir nur Joe halt leid, der passiv durch sein Leben geistert und zum ersten Mal, ja, wie schon erwähnt, mit seinem Sohn einen Joint raucht und dann einen kleinen Breakdown hat und nur will, dass er glücklich ist und dann, keine Ahnung, seine Käfer da züchtet und auch irgendwie kein richtiges Verhältnis zu seinen Eltern aufbauen konnte, zu seinem Vater jetzt gerade noch hat. Und irgendwie natürlich so eine anscheinend kleine emotionale Affäre noch aufbaut mit einer aus dem Internet und so. Also irgendwie sich gefangen fühlt in seinem Leben und quasi versucht mit seinen Kindern, die zum College gehen, auch irgendwie sein Coming of Age quasi hat und oder das alles hinterfragt und so. Also
ich wollte gerade sagen, wir sehen ja an vielen Stellen, wie er irgendwie auch so ein bisschen durch seine Kinder noch mal die Jugend erlebt, oder? Gerade wenn wir von außen durch den fast so gitterartigen Zaun ihn diese Graduation anschauen sehen, wo seine Zwillinge auf der Bühne stehen, hat man schon das Gefühl, er begreift plötzlich, wie Jugend eigentlich sein müsste. Es wurde schon aber zumindest suggeriert, dass irgendwie auch bei ihm vielleicht sowas wenig Genuines irgendwie ist. Oder diese Beziehung da, er betrügt ja Gracie dann scheinbar auf mehrere Weisen, also zum Beispiel natürlich auch mit Elizabeth. Glaubt ihr, dass Todd Haynes mit ihm wirklich so eine Oase der Unschuld geschaffen hat? Oder ist er auch Teil dieses großen Spiels, das scheinbar alle Menschen erfasst? Also das würde mich schon interessieren, ob ihr ihn als Opfer dieser Situation gesehen habt oder ob diese allgemeine Ambiguität auch ihn nicht verschont.
Also ich würde sagen, dass niemand von der Ambiguität verschont ist, aber dass er schon das Opfer der Situation ist trotzdem. Also weil er natürlich einfach, und das ist ja diese sehr, sehr emotionale Szene, wo ich auch wirklich sagen muss, ich weiß, dass der Film das unbedingt wollte, und aber er hat mich da schon noch richtig krass gekriegt in dieser Szene zum Schluss, wo sie ein nächtliches Gespräch haben und Joe zum ersten Mal versucht, mit Gracie über diese Themen wirklich nochmal zu sprechen. Und ich muss sagen, ich fand das auch, ich habe mich da auch ganz drin selber beobachtet dann, dass ich das teilweise sehr stark in diesem Grooming-Kontext geguckt habe und teilweise aber auch einfach als normales Beziehungsgespräch. Also wenn da eine Frage gestellt wird, if we're really as in love as we say we are, dann müssen wir doch darüber reden können. Und das sind natürlich irgendwie Sachen, das muss nicht, dafür muss es keinen Missbrauch am Ursprung einer Beziehung gegeben haben. Aber es hat halt diesen Missbrauch gegeben und das fand halt statt, als er 13 war. Und er hat danach keine Lebensentscheidung mehr selbst treffen können und keine Entwicklung machen können, die nicht von Gracie oder von dem Medienspektakel, das anscheinend ja auf sie niedergegangen ist, beeinflusst war. Und das heißt, sein Handeln und seine ganze Persönlichkeit ist so stark davon geprägt, dass selbst Sachen, die er natürlich jetzt auch, die ihn jetzt auch in nicht so ganz blütenreinem Licht dastehen lassen, so ein bisschen dahinter zurücktreten, dass er halt ein Opfer war. Und ist.
Ja, ich stimme Judith zu. Also ich würde ihn eher auch als Opfer seiner Umstände und dem, was ihm passiert ist, sehen. Und dass er jetzt irgendwie nicht perfekt ist und so. Und wie gesagt, mindestens mit einer Person aus seinem Käferforum da chattet und ist das so? Also
das ist ja richtig, ist trotzdem ein lustiges Wort, oder?
Käferforum. Ja, aber diese emotionale Beziehungen oder emotionales Cheating quasi so begeht und sogar plant, vielleicht mal mit ihr zu verreisen oder so. Ich finde, das ist alles sehr, wenn man das halt so liest, dass er einfach keine Kindheit hat und das jetzt irgendwie vielleicht nachholen möchte oder so. Zum ersten Mal, wie der Schmetterling, versucht aus seinem Kokon rauszukommen, aber natürlich komplett abhängig ist und nicht so richtig einen eigenen Willen entwickelt hat oder entwickeln konnte. Also wenn es dann anfängt, dass er sich sogar um seine kranke Schwester kümmern musste und so. Also deswegen ist das alles, was er getan hat, so sehr nachvollziehbar, was es natürlich nicht besser macht, ne? Aber trotzdem habe ich da Mitgefühl mit ihm und dem, was er durchmacht.
Ich finde das allgemein interessant, weil wir haben hier viel über das Melodram gesprochen, das ja immer so die türmende, die großen Empfindungen möchte. Und ich habe das bei Todd Haynes schon oft erlebt. Also ich muss zum Beispiel sagen, bei so einem Film wie Dem Himmel so fern, da habe ich auch mit Julian Moore durchaus mitgefühlt. Und auch bei Safe, wo es ja eher um andere Empfindungen, um Paranoia, um eine Angst vor der Welt geht, war ich näher bei ihr. Hier hatte ich schon das Gefühl, dieses Melodramatische wurde für mich auch so ein bisschen von der Sophistication des Films mit verschluckt. Also ich glaube, einen wirklichen Zugang zu diesen Empfindungen hat er für mich nicht. Das würde ich gern irgendwie Miha noch fragen. Hast du bei diesem Film irgendwas, also das ist natürlich eine komische Frage.
Ich spiele schon lange nichts mehr, Lukas, du weißt das.
Ja, das habe ich mir natürlich gedacht. Sie zieht noch einmal an der Zigarette und guckt in schwarzer Lederkleidung irgendwie an der Kamera vorbei. Nein, ich wollte einfach zu cool für diesen Podcast, das wissen wir alle, aber ich würde dich trotzdem fragen, hast du das Gefühl, du hast was empfunden bei diesem Film? Weil das ging mir nicht so. Ich war viel zu sehr im Modus des Entschlüsseln, des Vexierspiels irgendwie drin.
Es geht mir genauso. Also eigentlich bin ich ja die Person, die auf jeden Tearjerker reinfällt, der existiert, egal wie schlecht der Film. Also ich könnte sogar wahrscheinlich, wenn die Lindenstraße es korrekt anstellt, sogar dabei irgendwas heulen. Hier hatte ich genau das Gleiche wie du, nämlich dass ich sehr viel mit Einordnung und Entschlüsselung oder realistischer Darstellung quasi dann beschäftigt war. Also ich dachte dann so, also erstmal, ich gucke ja immer Filme, ohne mir irgendwas vorher anzuschauen. Und wenn dann jemand sagt, guck mal den Film, dann mache ich es einfach. Also ich wusste auch nicht, dass es um Missbrauch geht und so. Und mein erster Schockmoment war halt, als Julianne Moore ihren Mann küsst, weil ich dachte, es sei ein Sohn und war halt so, okay, jetzt, also das Casting wird jetzt auch immer wilder. Wie jung soll denn jetzt hier, wie groß soll der Altersunterschied sein? Nein, aber ich fand nämlich auch, dass ich dann alles sofort immer versucht habe einzuordnen oder bewertet habe und gesagt habe, naja, okay, das ist, finde ich, ist eine realistische Reaktion einer Person, die missbraucht wurde und jetzt in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Oder das, in der Tat, das würden Abuser sagen, die es mit einem Teenager getrieben haben. So, also deswegen fiel es mir auch schwer, da emotional reinzukommen.
Mhm. Ich finde da eine Dimension noch ganz interessant, die auch irgendwie eine Frage ist, die mich beschäftigt hat. Ich habe in einer deutschen Kritik gelesen, der Fall würde geschildert ohne moralische Aufregung und der Text endet auch mit der Formulierung, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, who are we to judge? Und da war man dann, glaube ich, sichtlich froh darüber, dass irgendwie die böse Political Correctness mal nicht mit ihrem moralinsauren in Kästchen packen daherkommt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Film doch nun zum Beispiel in dieser Szene, die wir gerade angesprochen haben, die nächtliche, in der vielleicht so eine Art Fassade auch blättert, oder eben zum Beispiel in der Art, wie er nachher diesen Fernsehfilm schildert, doch auch über vieles urteilt oder zumindest auf alles eine Perspektive hat. Das ist doch kein neutraler Film, oder? Also das habe ich mich dann wirklich nach dieser Kritik gefragt, ob ich da irgendwas übersehen habe oder ob ich zu sehr in Moralin gebadet habe, was auch immer das für eine Substanz eigentlich sein soll. Also ist das ein urteilender Film in diesem Fall? Meiner Meinung nach auf manchen Ebenen auf jeden Fall.
Ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass das ein Film ist, der schon ganz klar macht, dass von Gracie ein Verbrechen war, eine moralisch falsche Handlung, die sie weiter fortführt seit über 20 Jahren. Und ich habe mich das auch gefragt, weil ich fand schon, dass er über weite Strecken des Films das irgendwie in so einer Schwebe gehalten hat. Und das fand ich schon auch interessant. Aber ich fand, dass er halt da am Ende so ein bisschen, durch die beiden Sachen, die du gerade erwähnt hast, schon so ein bisschen das dann klarer stellt. Und gerade, das hast du vorhin ja auch schon gesagt, Mia, diese typischen Abuser-Sätze und Grooming-Sätze, dass gesagt wird, naja, du hattest immer die Oberhand, du wolltest das doch, du hast doch mich verführt. Das sind so eins zu eins Sachen, die in so Definitionen davon stehen. Und indem der Film das so klar macht, kann man das da schon so einordnen. Ich fand das dann schon sehr interessant und das vielleicht auch was ich euch fragen wollte, weil mich hat es auf eine Weise gestört, dass er da so eine ganz klare Aussage gemacht hat, nicht, weil ich nicht finde, dass es Grooming ist und Missbrauch, sondern, und das macht der Film an einer Stelle sogar selber auf, dieses Thema, ist, einmal wird nämlich ja mit ihrem Anwalt, glaube ich, gesprochen, der sagt, man, er hat irgendwie in New York City immer Rapists und Murderers verteidigt und deretwegen kam er nie auf die Frontpage der New York Times und jetzt mit dem Fall in Slovenia ist es passiert. Und mich hat es interessiert, dass es jetzt, dass wir so einen Film bekommen über diese Frage, wie kann man das erzählen mit einer Frau als Täterin? Mich hat das so ein bisschen erinnert an ein Gefühl, was ich bei Tar hatte, wo wir diese Machtmissbrauch im Berufskontext haben mit einer Frau als Täterin. Und naja, die Rapists und Murderer, die der Typ verteidigt haben wird, das werden größtenteils Männer gewesen sein, einfach nach Verbrechensstatistik. Und ich finde es schon ganz interessant, dass wir jetzt einen relativ differenzierten, sehr groß beachteten Film bekommen, in der die Altersstruktur so rum ist, also der die Täterin eine Frau ist und der das Opfer ein Mann. Und dabei ist es ja im Diskurs und in der Realität tatsächlich meistens andersrum.
Ich habe aber das Gefühl, also ich finde es auch gut, dass wir immer mehr Medien bekommen, die auch quasi die andere Seite oder das in Anführungszeichen unüblichere Täter-Opfer-Schema abbilden, dass wir davon immer mehr Filme oder Medien haben. Ich fand dafür aber den Film manchmal, also obwohl er so melodramatisch und manchmal so on the nose ist, nicht on the nose genug, sage ich jetzt mal. Hm. Also ich glaube, deswegen kommen vielleicht auch die Einordnungen von anderen KritikerInnen. Also, dass sie vielleicht gar nicht so richtig damit umgehen konnten oder sich noch nie so richtig vielleicht das reflektiert haben, weil für mich sind da Sätze gefallen oder wurden Dinge gezeigt, die in mir ganz klar einfach eine Einordnung, also eine ganz klar, das war falsch, das ist falsch, Einordnung gegeben haben. Also ich denke da konkret an die Szene, wo Natalie Portman sich Casting-Tapes anschaut von den potenziellen Schauspielern, die Joe darstellen sollen. Und es sind einfach Kinder. Das sind richtig kleine Jungs einfach, die 12, 13 sind, ne? Und wo sie dann sagt, nee, der ist nicht sexy genug, so in die Richtung. Und dann sieht man ja auch am Ende des Films den tatsächlichen Schauspieler, der dann an der Seite von Elizabeth bzw. Natalie Portman ist, der hundertprozentig nicht 13 ist, sondern auch wieder älter, also wirkt und aussieht und so und weiß ich nicht, attraktiver, I don't know, wo ich dann dachte, okay, das ist halt tatsächlich wieder klassisch Hollywood. Also, dass dann auch bei so Serien wie Riverdale oder sonstigen Hollywood-Produktionen oder Euphoria Teenager, die 14, 15, 16, 17 sind, von 25-Jährigen gespielt werden, ja? Und ich finde, das hat der Film, ich interpretiere das auch mal so, als wäre das Absicht, also dass sie zuerst die ganz jungen Jungs gezeigt haben bei den Casting-Tapes und am Ende war dann doch da ein, auf jeden Fall 16-, 17-Jähriger oder so, der den verkörpert hat, um da so ein bisschen wieder kognitive Dissonanz zu zeigen. Also, und wieder zu zeigen, naja, aber wenn es eine Frau macht, ne, also dann gibt's die einen, die sich dann so ganz doll drüber aufregen und das ist ja so ein Skandal im Dorf, ach, und dann kriegen die halt ein Paket mit Scheiße geschickt. Aber auf der anderen Seite halt das einfach billigen und einfach sagen, naja, aber das ist ja echte Liebe, guck mal, die sind immer noch zusammen, geil, die haben noch mehr Kinder bekommen. Also, und ich finde, diese Sachen hat der Film aber für mich persönlich ganz deutlich gezeigt, aber vielleicht habe ich die auch nur so gelesen, weil ich die Dinge per se auch einfach einschätze, also oder mehr Wissen habe oder über Täter-Opfer-Dynamik. So, deswegen fand ich den Film da eigentlich recht klar, also in manchen Punkten, um zu zeigen, ey, das geht halt so nicht. Aber vielleicht sind manche Menschen oder Teile der Gesellschaft einfach noch nicht bereit oder kennen nicht genug Medien, um diese Arten, also wenn eine Frau die Täterin ist, um das korrekt einschätzen zu können und richtig einzuordnen, weil, guck mal, die Frau und und der Junge und der, guck mal, der mag das doch und bla bla bla. Also das sind ja immer noch Dinge, die behauptet werden.
Es ist auf jeden Fall eine Sehnsucht nach Ambiguitätstoleranz, oder? Also es geht sicher auch darum, diesen Seiltanz zumindest bis zum Punkt zu vollführen und den Zuschauer dadurch so ein bisschen herauszufordern und irgendwie eine Komplexisierung von solchen Fragen irgendwie uns auch anzubieten. Also ich finde, Todd Haynes hat ja immer mal wieder Altersunterschiede thematisiert. Also dem Himmel so fern zum Beispiel, da ist ja auch der Unterschied zwischen Julianne Moore und ihrem potenziellen Geliebten relativ groß. Und da kommen dann auch noch andere Punkte immer dazu, genau wie bei anderen Adaptionen oder sagen wir Fortführung.
Auch bei Carol.
Ja, genau, da ist es auch eine sehr starke Machtfrage. Douglas Sirk mit Was der Himmel erlaubt, ist ja mehrfach irgendwie so umgesetzt worden. Immer ist der Altersunterschied geblieben. Wir denken zum Beispiel vielleicht auch an Rainer Werner Fassbender mit Angst, Essen, Seele auf, wo dann noch Prekariat und Migration als Themen dazukommen. Und auch hier hatte ich das Gefühl, diese Dimension Ethnie ist auch ein Aspekt davon. Also, dass er aus einer koreanischen Arbeiterfamilie halt kommt und sie aus einer relativ wohlhabenden weißen Familie, denn ihre Mutter hat ja irgendwie, was war es genau? Sie ist Akademikerin und hat über epistemologische Ambivalenz oder irgend so etwas Vergleichbares geschrieben. Das wird einem.
Aber das ist ja Elizabeths Mutter.
Genau, auf jeden Fall haben wir permanent diese Verweise in andere Richtungen und irgendwie in Unterschiede auch in Sachen Klasse. Und ich habe das Gefühl, das sind alles so Angebote, diese eine Fragestellung, die irgendwie im Kern steht, so zu verkomplizieren und irgendwie ihre so Schnittmengen mit anderen Fragen anzubinden. Also, wie habt ihr denn solche Aspekte, also dass dieser selbe Stoff von Douglas Sirk jetzt irgendwie zum x-ten Mal mit anklingt bei Todd Haynes oder bei anderen Filmemachern? Wie habt ihr das irgendwie gesehen? Weil, also, spielt das eine Rolle, dass er zum Beispiel so einen derart anderen Hintergrund hat als sie und dass darin schon irgendwie auch ein Machtverhältnis liegt? Oder ist das jetzt einfach, weil ich hier gerade so die Diskursbausteine, die immer rumliegen, gerade mit draufpuzzle?
Ja, ich glaube, es werden schon diese Differenzen alle aufgemacht. Ne? Sie führt in der ersten Erzählung davon, wie sie Joe wahrgenommen hat, als sie ihn kennengelernt hat. Natürlich kannte ich seine Familie, es war ja die einzige American-Korean-Familie in der Stadt. Mhm. Diese Klassenunterschiede fand ich jetzt dann eher zwischen Elizabeth und Gracie tatsächlich, weil das ja gegenüber in dieser sehr dominierenden Spiegelszene da gesagt wird, aus welchem Elternhaus die beiden kommen. Und Elizabeth sagt, meine Mutter hat ein ziemlich renommiertes Buch über Epistemic Relativism geschrieben, was so viel zum Punkt Ambiguitätstoleranz. Sie sagt, meine Mutter hat ein ziemlich gutes Rezept für Blueberry Pie geschrieben. Das ist ja vielleicht nicht, was das Finanzielle angeht, aber was so Hierarchien angeht, auf jeden Fall auch eine Differenz. Und
meinst du, mit dem Epistemic Relativism macht man nicht das große Geld?
Ach so, das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie reich Gracies Familie tatsächlich war. Ich habe mich tatsächlich viele Sachen gefragt über Geld, weil es ja so ein wahnsinnig luxuriöses Anwesen ist. Dann wird da auch noch dieser Pool gemacht. Die haben diese riesige Küche. Dann wird gesagt, sie backt Kuchen für Geld und ihr Typ ist, also Joe, Entschuldigung, ist irgendwie Röntgenassistent im Krankenhaus. Und dann ist mir beim zweiten Mal schauen aber jetzt aufgefallen, dass sie halt ihre Hochzeit vermarktet haben und daher das Geld haben. Das wird so ganz nebenbei einmal gedroppt und das finde ich schon auch krass. Also es gibt so ein Hochzeitsfoto und dann sagt sie so, ja, that paid for our house. Und das gibt schon diese Punkte, wo irgendwie die klassischen, also Race, Class, Gender natürlich irgendwie diese Differenzen da reinspielen. Aber ich weiß nicht, wie sehr diese Differenzen mit den klassischen Hierarchien dann in dem Film sich auch reproduzieren.
Ja, sie werden auf jeden Fall nicht konkret angesprochen oder es wird irgendwie nur gezeigt. Wahrscheinlich ist es auch so ein Exotisieren von Joe, dass sie sich halt so denkt, also sie hat es ja auch so benannt, so das, oh, das sind die, ja, salopp gesagt, einzigen Ausländer jetzt hier im Dorf, wie spannend oder sowas. Und dass sie denen sofort aufgefallen ist. Und ja, da kann man jetzt natürlich auch reininterpretieren, dass da vielleicht auch Rassismus mitschwingt. Also, dass sie ihn weniger als Mensch respektiert hat oder als Kind. Also sie sagt ja auch, dass er ein Kumpel ihres Sohnes war, beziehungsweise, dass die im gleichen Alter waren oder sind. Also die sind gleich alt, ihr erster, also Sohn aus erster Ehe und ihr Mann. Und das ist ja auch nochmal, also das fand ich auch nochmal, das wird auch so nebenbei gedroppt. Ja, das finde ich auch ein starkes Stück, weil das natürlich auch erstmal stutzig macht, von wegen so, okay, also dass da keine Relation zwischen dem Alter des eigenen Kindes und des Liebhabers, in Anführungszeichen, also des Opfers, gestellt wird. Also Schelm, wer denkt, dass das vielleicht war, weil er nicht so aussieht wie ihr Sohn oder nicht die gleiche Hautfarbe hat. Ne? Also das wird aber nie richtig benannt. Also dieser Part wird nie richtig beackert. Also diese Klassenunterschiede, die vielleicht auch durch soziale Unterschiede oder in der Herkunft die Unterschiede, das wird nicht benannt. Das ist auch wieder etwas, was einem so als ZuschauerIn einfach so hingeworfen wird und ist so, wenn du das mitbekommst, denk mal drüber nach. Wenn nicht, keine Ahnung, hier ist dramatische Musik.
Ja. Ich hatte da halt manchmal das Gefühl, Komplexität ist hier ein Effekt. Und zwar ein Effekt, der dadurch entsteht, dass eine schiere Menge von Metaphern, analytischen Ebenen, Interpretationsebenen oder hier zum Beispiel dann eben Ebenen von Intersektionalität so aufeinander gehäuft werden. Also dass es schon ein Film ist, der auch sehr stark sich in diesem mosaikhaft aufgetürmten, vollgestopften gefällt. Und dazu kommen dann auch noch so formale Entscheidungen, die wir ja auch so halb erwähnt haben. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel diese Ebene von, wir arbeiten ganz viel mit starkem Gegenlicht, wir erzeugen so Soap-Effekte, wir arbeiten mit Weichzeichnern, das heißt, wir haben Unschärfe, so auch wieder als Grundmetapher, dieses Gefühl von, die Bilder sind schon inhärent so, dass sie wissen, dass sie nicht die Wahrheit zeigen können, dass sie nicht rein dokumentarisch sind, sondern dass immer ein Gefühl von, ja, dem an den Rändern ausfadenden irgendwie in die Schwärze oder ins Licht übergehende enthalten ist. Also ich kann mich irgendwie nie ganz dem Gefühl erwehren, dass man hier einfach ansammelt Thesen, Ideen, Konzepte, ohne dass man halt irgendwie wirklich Entscheidungen trifft, sondern dass man diesen Film so überlädt. Ist das völlig aus der Luft gegriffen? Kommt mein irgendwie Eindruck irgendwo anders her? Habt ihr das auch so erlebt vielleicht hier und da, dass alles so auch so vollgestopft wird mit Konzepten und Angeboten auf eine Weise, die irgendwie auch so eine, die fast so eine Überwältigungsstrategie ist? Also mein Eindruck war auch, eigentlich will dieser Film auch 2, 3, 4 Mal gesehen werden auf irgendeine Weise.
Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast mit Komplexität als Effekt, weil mir geht das auch so und ich teile auch diesen Eindruck, dass, also zum Beispiel, was wir schon über diese ganzen, also diese, sowohl die Falter als auch die Jagd erfüllen jetzt keine besonders große Rolle. Das ist halt Symbolik. Dann wird hier dieser epistemische Relativismus gedroppt. Es wird ganz viel noch mit ganz viel angereichert. Und andererseits ist es halt in dieser Komplexität auch so völlig straightforward. Also, das ist ja auch dieses Melodramatische, ne, dass man irgendwie einfach, nee, es geht hier um Spiegel, hier ist ein Close-up und hier ist die Musik und wir haben diese ganzen Zooms jetzt noch zusätzlich zum Beispiel zu den Stilmitteln, die du gerade schon gesagt hast, also filmischen Verfahren, die ja auch dann immer so, zum Beispiel bei dieser Hotdog-Kühlschrank-Szene, Zoom-in auf Julianne Moore, die vorm Kühlschrank steht, dramatischer Zoom, dramatische Musik, also es geht da alles Hand in Hand und ich weiß nicht, ich finde das aber eigentlich ein ganz interessantes Spannungsverhältnis zwischen dieser demonstrativen Klarheit und Einfachheit und diesem Komplexitätseffekt, also weil, ja, vielleicht ist dann wirklich was ist, was man mehrfach gucken kann, auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt 2-mal geguckt und fand es auch ganz in Ordnung beim 2. Mal.
Das meinte ich so mit diesem ganz viel wird einem so vor die Füße geschmissen und so angedeutet. Ne? Also, dass da so viel auf einen einprasselt und ich würde auch zustimmen. Ich glaube, man kann ihn tatsächlich mehrfach schauen und findet dann immer wieder neue Details, die einem so hingeworfen werden. Also, Elizabeth wird als Charakter nicht so wirklich, also ihre Backstory ist ein bisschen unklar. Sie trägt zwar einen Verlobungsring, aber es wird auch irgendwie eine Affäre mit ihrem, ich glaube, Regisseur angedeutet. Dann Joe chattet ja mit seiner Käferkollegin. Das ist auch etwas, was einfach so auch mit ganz kleinen Buchstaben irgendwie auf dem Bildschirm funktioniert, ne? Also dieses, wenn du nicht hinguckst, dann bekommst du nicht mit, dass er da gerade halt mit jemandem rumchattet und ist auch so super klein. Keiner judgt so richtig offenkundig und benennt halt Gracies Verhalten als falsch. Es sind immer nur so implizierte Andeutungen oder Taten oder da ist so super viel drin. Und dann kommt irgendwie noch die älteste Tochter vom College vorbei und ist so auch sehr antagonistisch auch ihrer Mutter gegenüber. Dann werden noch irgendwie ganz kleine Fässer aufgemacht, die zeigen, wie problematisch auch Gracie als Mutter ist gegenüber ihrer Tochter, was aber irgendwie sowas Vererbtes zu sein scheint. Also dieses Weight-Shaming, also dieses ekelhaft implizierte, ach, das ist ein ganz tolles Kleid. Ich wünschte, ich hätte mich damals mit deinem, also getraut, meine Arme auch zu zeigen. So, also, und quasi die Tochter dann irgendwie wieder doch ein anderes Kleid nimmt, während die ältere Tochter dann gesagt, und schenkst du meiner kleinen Schwester auch eine Waage zum Auszug? So, also all diese Dinge werden angedeutet und sind so Teil eines größeren Komplexes und jedes einzelnen Charakters. Und wäre es ein True Crime Podcast, dann hätte es dazu jetzt 30 Episoden wahrscheinlich gegeben. Und jeder Charakter hätte seine eigene kleine Folge bekommen, wurde durchleuchtet von Geburt bis zum Tatzeitpunkt. Nur hier wird alles angedeutet. Und bei manchen Dingen frage ich mich, wieso? Also, was ist die Intention denn? Hätte es das noch gebraucht? Weil einige Andeutungen oder einige Charaktere, die so aufgemacht wurden, hätte es vielleicht gar nicht gebraucht, um den Film trotzdem so darzustellen oder die Taten so darzustellen, wie sie sind. Versteht ihr, was ich meine?
Auf jeden Fall. Ich finde, aber ich muss sagen, letztlich das beste Argument für den Film hat Judith mir schon gerade eigentlich genannt. Dieses Gefühl, dass etwas inhärent Filmisches abgebildet worden ist, nämlich, dass Film definiert ist als Phänomen, das Oberflächen zeigt und damit Tiefen impliziert. Dass also Oberflächlichkeit im Film etwas sehr Tiefgehendes ist und dass man sich beim Film meistens zu leicht macht, wenn man dann sagt, oh, das ist aber plakativ, oh, das ist aber simpel, weil gerade das offenkundige Ausstellen von Bildern, die ja nun immer komplexer sind, als sie zu sein scheinen, darin enthalten ist. Also, dass so eine metafilmische Analyse, eine Selbstbetrachtung von dem, was Film eben sein kann, was Film ist, so ein bisschen angelegt ist. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wie schon gesagt, diese Sophistication, die hier angelegt ist, frustriert mich manchmal, weil ich das Gefühl habe, sie hat sowas Selbstzweckhaftes, sie hat vielleicht auch sowas Angeberisches. Guckt mal, wie viele Strukturen, wie viele Ebenen, wie viele Dimensionen hier enthalten sind. Ich habe das Gefühl, dass Todd Haynes oft interessanter, vielschichtiger und vor allen Dingen greifbarer wurde, wenn er sich stärker verknappt in zum Beispiel so einem Film wie Dem Himmel so fern oder Safe vielleicht noch stärker. Das ist vielleicht auch eine Frage, mit der ich so langsam gegen Ende kommen würde. Glaubt ihr, es liegt ein inhärenter Wert in der Intelligenz eines Films? Oder im Umkehrschluss, ist Intelligenz automatisch eine positive Eigenschaft für einen Film?
Also ich würde erstmal, glaube ich, ist jetzt natürlich eine große Frage, weil sie betrifft jetzt halt nicht nur diesen Film, aber ich würde auch, so gut ich, glaube ich, Filme finden kann, die aus so einer vielleicht Unbedarftheit oder aus so einer ganz großen Begeisterung vielleicht auch oder wenig Distanz heraus entstehen, würde ich erstmal sagen, ja. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, mit diesem, guck mal, wie viele Ebenen wir eingezogen haben, also Ebenen einzuziehen und Distanz zu gewinnen von einer Geschichte, ist für mich erstmal was Gutes, weil das bedeutet, dass man irgendwie das versucht, von verschiedenen Perspektiven in den Blick zu kriegen, weil das bedeutet, dass man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, in welcher Form etwas richtig erzählt werden kann. Und ehrlich gesagt machen das so viele Filme nicht und das macht mich dann immer sehr traurig. Also lieber zu viel Gedanken daran verwenden, ob zum Beispiel jetzt, also man kann diese Zooms total übertrieben finden, aber sie sind so demonstrativ und mit ihnen wird irgendwie was hineingelegt, was damit zu tun hat, dass man sich damit beschäftigt hat, wie man das jetzt richtig erzählen kann. Und das finde ich schon einen ziemlich großen Wert an sich. Und das ist halt auch ein ganz anderer Wert als vielleicht einen 30-teiligen True Crime Podcast darüber machen, weil der dann aber nicht irgendwie vielleicht was anderes darüber aussagen kann, als irgendein Wissen und irgendein Sensationalismus oder so, also Genießen dieser Sensation, dieses Skandals. Und ich finde einen Film, der halt sagt, nee, ich mache mir Gedanken über die Form, wie man sowas überhaupt erzählen kann, auf jeden Fall. Ja, und das auf eine intelligente Weise oder auf jeden Fall auf eine sehr, sehr durchdachte Weise, finde ich auf jeden Fall richtig irgendwie.
Ja, doch. Also sollten wir von Filmen schon fordern, oder? Dass sie sich beschäftigen mit der Frage, was können wir zeigen, wie können wir es zeigen, was passiert dann? Michaela, sorry, ich habe dich, glaube ich, gerade abgewürgt.
Ich finde auch, dass die Intelligenz eines Films natürlich Spaß machen kann und auch bis zu einem gewissen Punkt ein Qualitätsmerkmal, großes Wort, aber bedingt natürlich auch, dass die Zuschauenden A, Lust darauf haben, B, in der Lage sind oder beziehungsweise auf einem ähnlichen Level sind wie der Film. Weil ich finde auch, ein Film darf sich manchmal auch nicht zu schlau finden. Weil dann hocke ich da halt auch so und denke mir, oh, ich weiß es nicht. Dann eckt das so an prätentiös an. Und ich finde, dieser Film war nicht prätentiös. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich zu schlau findet. Er hat auch seine Zuschauenden, finde ich, gefordert bis zu einem gewissen Punkt. Also wie gesagt, das fängt bei amerikanischen Filmen da an, dass halt die Textnachrichten, die auf dem Bildschirm sind, die auftauchen, nicht laut vorgelesen werden. Das zeigt schon mal, okay, da wird was gefordert von den Zuschauenden. Und finde auch dadurch, dass halt die Bilder, die gezeigt wurden oder die Stilmittel, die verwendet wurden, die waren jetzt auch nicht komplett neu. Also, oh, die beiden schauen gemeinsam in einen Spiegel. Oh, das Spiegelmotiv kommt mehrfach auf. Oh, was ganz neu. Also so war es halt nicht. Deswegen, ich finde, der Film war intelligent genug, hat genug gefordert, sage ich jetzt mal, um trotzdem noch Spaß zu machen und fand sich auch nicht zu schlau. Also hat manches natürlich auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern dann gemacht und ja, würde sagen, es, auch wenn Intelligenz eines Films ein Qualitätsmerkmal sein kann, das sehr häufig auch einfach in die Hose geht, meiner Meinung nach. Und das ist hier, finde ich, nicht so gewesen.
Ja, ich hatte mich, glaube ich, auch eher gefragt, gibt es eher vielleicht beim Film sowas wie eine Intelligenz der Bewegung, eine Intelligenz des Bildes, eine Intelligenz von dem, was halt vielleicht vor- oder nachsprachlich ist, was vielleicht nicht in unseren Kategorien von Denken unbedingt enthalten ist. Also, dass Intelligenz einen Wert im Film hat, das wollte ich natürlich gar nicht absprechen. Aber ich fand eure beiden Antworten auf jeden Fall da sehr schön und sehr erhellend. Gibt's noch was zu diesem Film zu sagen oder können wir zur Christian Eichler Gedächtnisfrage kommen?
Ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur gerade erwähnten Frage. Michaela, muss man diesen Film gesehen haben?
Du, müssen tut man gar nichts auf dieser Welt. Nicht viel, sagen wir es so.
Die klassische Antwort,
richtig.
Ja.
Würde ich sagen, den muss man jetzt gesehen haben, damit man mitreden kann oder irgendwie, weiß ich nicht, sich besser fühlen kann. Nein, man muss diesen Film nicht gesehen haben. Aber, weiß nicht, wenn man einen Abend nichts Besseres zu tun hat und seine Lieblingschips am Start hat, dann kann man da mal reinschauen.
Großes Lob, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Mal reinschauen, das drucken sie direkt aufs Poster. Judith, muss man diesen Film gesehen haben?
Ja, ich würde jetzt, glaube ich, nicht, ich würde sagen, man muss ihn nicht nur gesehen haben, wenn man am Abend nichts Besseres zu tun hat. Ich finde schon, dass man ihn sehen könnte, sollte, müsste vielleicht, aber jetzt nicht auf so eine Weise, dass ich sagen würde, das ist jetzt der Film und der ist so toll und ihr müsst ihn alle geschaut haben. Ich finde auf jeden Fall von den Sachen, die ich jetzt zuletzt im Kino geguckt habe oder so ist es auf jeden Fall einer der besten und interessantesten Filme und ich würde ihn auf jeden Fall schon empfehlen zu gucken.
Da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Ich sage auch, ihr seid jetzt leider verpflichtet dazu, diesen Film zu gucken, weil das in diesem Podcast gesagt wurde. Denn ich fand bei aller Skepsis, bei diesem Gefühl, dass er letztlich in seiner Durchschaubarkeit, in seiner Sophistication doch nicht ganz irgendwie diese Fragen, die er sich selbst stellt, diese Metareflexion, diese Kritik von sich selbst abwenden kann. Also mir scheint oft irgendwie the only winning move is not to play bei diesen Filmen. Also wirklich entkommen den problematischen Aspekten von Wirklichkeitsadaption, von Umgang mit echten Verbrechen ist, irgendwie sich andere Aspekte oder noch vielleicht noch verschachtelter, noch mehr ins Spiegelschild schauend irgendwie dem Ganzen anzunähern. Aber allein, dass er so viel uns Gesprächsstoff gibt, dass er eben so viel anregt und dass er so viel intelligenter ist als viele vergleichbare kulturelle Angebote, seien das jetzt die 30-teiligen True Crime Podcasts oder viele Filme, die sich in ähnlichen Gefilden bewegen, da hat er ihnen schon einiges voraus. Und ich glaube, Todd Haynes als so einem der wenigen verbliebenen großen Melodramatiker, einen der wenigen Douglas Sirk-Epigonen, die da draußen noch unterwegs sind, das scheint mir immer ein unbedingt förderbares Projekt zu sein. Jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit für euch, Dinge zu bewerben, die ihr getan habt oder vielleicht Filme, die ihr gesehen habt. Und damit ihr noch ein bisschen Zeit habt zu überlegen, empfehle ich vielleicht zuerst einen Film, den ich gesehen habe, vielleicht nicht vorbehaltlos, aber es gibt gerade auf dem Criterion Channel eine Shirley MacLaine-Reihe, eine ganz interessante Schauspielerin, und in What a Way to Go, einer Komödie, sehen wir eine wirklich tragische Leidensgeschichte. Sie hat immer wieder neue Ehemänner, die alle dann leider sterben und ihr riesige Mengen von Geld hinterlassen, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte. Sie hat insgesamt 4 Ehen und wir gehen dann episodenhaft durch diese Beziehungen und das sind alles dann Superstar. Paul Newman spielt irgendwie so einen französischen Avantgarde-Künstler und dann sind da noch Gene Kelly und Robert Mitchum und Dean Martin und Dick Van Dyke. Und dieser Film hat vor allen Dingen, wenn wir über Bilder sprechen, irrsinnige Farben zu bieten. Also wir sind am Anfang in einer Villa, die komplett in Pastellrosa gehalten ist. Und das ist ein derart intensives Bild. Ich habe gedacht, würde ich das tatsächlich im Kino sehen, mir würden so die Augen wegschmelzen von zu viel Rosa. Und das ist irgendwie eine Erfahrung, die ich bei allen Schwächen und Albernheiten, die der Film hat, doch irgendwie nicht missen möchte. Habt ihr etwas, einen Film oder ein persönliches Projekt, irgendwie ein Buch, einen Text oder so, das ihr gerne empfehlen würdet? Ich fange mal an bei Judith.
Ich empfehle jetzt einfach, ich habe kurz in mein Letterboxd-Diary aufgemacht und die letzten Filme, die ich mit Herz markiert habe, rausgesucht. Das ist der sehr einfache Weg. Ich habe irgendwann zuletzt eine Phase gehabt, in der ich mehrere Filme von Nicole Holofcina, Gillian Robespierre geguckt habe. Oder von den beiden, und die fand ich auf jeden Fall beide richtig gut. Obvious Child und Enough Said. Beides so, ich finde, so ganz gute Rom-Com-Takes, wenn man da drauf steht. Und das hat mir große Freude gemacht. Und ich kann noch droppen, dass ich ungefähr vor 7 Jahren einen Text geschrieben habe, der in einem Online-Magazin erschienen ist, über On-Screen-Writing. Das ist genau das, was Michaela vorhin erwähnt hat, nämlich diese eingeblendeten Textnachrichten. Da habe ich mich seinerzeit meine Masterarbeit drüber geschrieben. Und wer sich über Schrifteinblendung in der Serie Sherlock interessiert, kann gerne diesen wissenschaftlichen Artikel von 2017, Mega State of the Art, lesen.
Ja, sehr schön. Enough Set fand ich auch sehr schön. Ich weiß noch, dass James Gandolfini irgendwie diese Möglichkeit, seine Sanftheit da nochmal ausspielen zu lassen, sehr schön genutzt hat auf jeden Fall. Michaela, hast du noch eine Empfehlung, etwas von dir oder eben einen Film, den du gesehen hast? Oder auch ein Anime oder ein Buch, ein Album, was dir gerade vorschwebt?
Also komm jetzt, machst du wieder ganz viel auf hier, ne? Also bei Filmen habe ich mir jetzt gerade rausgesucht, also ich gucke gerade nicht so viele Filme, aber der letzte Film, den ich laut Letterboxd geguckt habe, war unter anderem und auch als gut bewertet habe, war Shrek 2. Aber um nicht komplett bei dem Meme zu bleiben, Bottoms, ich glaube, der kam letztes Jahr raus von Emma Seligman. Sehr witziger Film. Also das ist war einer der Filme, den ich geschaut habe und alleine auch geschaut habe und laut gelacht habe, was nicht mehr so häufig vorkommt, generell, dass ich lache. Nein, aber
wir wissen, du fühlst nichts mehr, das hast du uns schon erzählt.
Und es ist halt Gay Comedy und halt absurd. Und es ist so eine bisschen American Pie, but make it gay. Nicht so ganz versaut, würde ich jetzt sagen. Also fand ich sehr witzig. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch Bottoms an. Und quasi im gleichen Atemzug muss man ja fast schon, wenn es halt auch um Rachel Sennott geht, will ich das neue Album von Charlie XCX empfehlen, nämlich Brad. Also schön Hyperpop, coole Mucke haben wollt, hört euch das neue Album von Charlie XCX an.
Auf jeden Fall wunderbar. Und auch wenn Miha nichts mehr empfindet, ich hatte sehr viel Freude daran, mit euch über diese Filme zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Und ja, ihr wisst, man findet uns in diversen Social Media Möglichkeiten. Man kann uns auf steadyhq.com/de/cuts unterstützen. Mit 3 Euro im Monat ist man dabei. Man kann uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen positive Bewertungen geben. Man kann uns Freunden, Feinden, neutral gegenüberstehenden Menschen empfehlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. We'll be right back.